Ja, gepriesen sei der Herr. Ja, das Lied, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten. Ja, wer von euch vergisst das manchmal? Oder ich frage mal so, wer hat manchmal Angst? Ja, also mir geht's so. Ja, manchmal vergesse ich das, dass Gott auf mich aufpasst, dass er seine Engel schickt. Wenn ich in der Bibel lese, wozu seine Engel in der Lage sind, ich denke dann so ans Alte Testament, ja, da kommt dann einer, der meint, oh, ich bin der König, ich habe 1000 Leute, so in einer Nacht ein Engel, macht da alle kaputt, so in einer Nacht. Ne? Oder bei der Auferstehung von Jesus Christus, ne? Ja, da haben ja auch die Römer, haben das ja versiegelt. Also die schieben ja den Grabsteine davor, da brauchst du Männer, also richtige, viele Männer, die das Ding so wegschieben. Und da kam ja ein Engel, ne? Und schiebt das weg. Also, manchmal gibt es Menschen, die machen mir Angst. Ich vergesse, dass Gott Engel schickt, die mich beschützen. Und wir erinnern uns an die Geschichte bei der Passion Jesu Christi. Ja? Kurz davor, die Leute sind dabei, ihn abzuholen. Und Petrus kann es nicht zulassen, er holt sein Schwert. Und die denken ganz menschlich, ne? Die sind da. Und die Jünger haben auch gesagt, Jesus, die, wenn dich jemand anfasst, die sind tot, ne? Wir lassen es nicht zu. Wir werden nicht weggehen. Wir sind bei dir bis zum Tod. Und Petrus direkt, Schwert gezogen, rennt da rein. Und Jesus muss ja hier vermitteln, ja, Mediation. Sagt dann so, steck dein Schwert weg. Ich habe doch Legionen von Engeln. Ja, mit anderen Worten, Petrus, wenn ich wollte, das würde hier ganz anders aussehen, glaub mir. Ja. Aber das war der Weg, für den Jesus sich entschieden hat, für den er sich für dich und für mich entschieden hat. Den Weg wollte er gehen, weil er wusste, dass das der Weg ist, den sein Vater und er entschieden haben, um uns zu retten. Das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Ich möchte auch jetzt auf den Text eingehen. Wir müssen gar nicht so viel in dem Text lesen. Es gibt einen Vers, der mich fasziniert. Da sind wir in Johannesevangelium, letztes Kapitel, Kapitel 21. Schlag mal das Johannesevangelium Kapitel 21 auf. Und da taucht Jesus wieder auf. Also er ist bereits gestorben, er ist wieder auferstanden, er hat sich den Jüngern schon gezeigt und 500 anderen, so wie wir es durch Paulus erfahren. Also Jesus hat sich da etlichen Leuten gezeigt und es sind ja noch andere Tote mit auferstanden, die dann auch wieder zu ihren Familien gegangen sind und dann gesagt haben, ey, ich bin zurück. Jesus lebt, er hatte recht, ja. Das ist Wahnsinn. Also diese ganze Geschichte ist der Wahnsinn. Und es ist halt echt. Ja, und auch wenn ich historisch gucke, außerbiblische Quellen, die berichten ja darüber. Also wie sich das Christentum entwickelt hat, das ist für mich einfach nur der Wahnsinn. Und das Schöne ist, dass es halt echt ist für mich. Ja, wenn man das dann historisch dann nochmal recherchiert, dann stellt man fest, da ist einfach zu viel dran, als dass es nicht stimmen würde. Und wenn wir jetzt ins Evangelium gehen, hier Johannes Kapitel 21, da gibt es dann diese Szene, wo sie am Fischen sind. Ich erzähle sie gleich. Da gibt es jetzt aber einen Vers, der mich fasziniert. Im Vers 12. Also es fängt dann an, so mit Vers 10. Die Jünger, die bringen dann die ganzen Fische an. Und dann Vers 12 heißt es, kommt, lasst uns frühstücken, sagt Jesus. Keiner von den Jüngern wagt es zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, er ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich über sich seinen Jüngern gezeigt hatte. Also hier beschreibt Johannes der Täufer, Johannes sein Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, beschreibt hier die Geschichte, wie er ihnen das dritte Mal begegnet ist beim See Tiberias. Und ich gehe nochmal kurz darauf ein, weil ich diese Geschichte mich berührt hat, bei dieser Szene, wo Jesus gesagt hat, kommt, lass uns frühstücken. Ich möchte jetzt erklären, warum. Wie ihr wisst, Petrus und Jesus hatten auch eine besondere Beziehung. Genauso wie Johannes und Jesus und die anderen Jünger. Wie er sie liebte, so liebte er sie bis zum Schluss, heißt es. Er hat ihnen dann noch die Füße gewaschen und dann ging das Ganze los. Er wurde verraten, er hat diesen Kreuzestod auf sich genommen und. Die Folterung, alles, die Schmach. Unsere Schmach, unsere Schmerzen, ja. Das hat er alles auf sich genommen. Deswegen feiern wir ja auch noch Abendmahl. Wir erinnern uns dann regelmäßig daran. Und jetzt gibt es aber eine Szene hier bei dem See Tiberias, wo er ihnen nach der Auferstehung wieder begegnet. Mehrere Punkte, die ich gerne teilen möchte mit euch. Haltet euch fest. So, das Erste ist, die Jünger fischen die ganze Nacht und sie fischen nichts. Sie fangen nichts. Erinnert uns das an eine Szene in der Bibel? Kommt uns die Geschichte bekannt vor? Ja, genau. Das war der Anfang, wie Jesus den Fischerjüngern begegnet ist. Sie haben die ganze Nacht durchgefischt, sie haben nichts gefangen. Das war damals problematisch, weil sie mussten die Familie ernähren und sie mussten Fische verkaufen und sie mussten Steuern zahlen. In Deutschland zahlt man viel Steuern. Damals in Rom auch. Aber damals in Rom, wenn man da nicht die Steuern gezahlt hat, die Römer waren skrupellos. Die haben sich dann einfach was genommen. Dann kamen die mit Soldaten und dann nahmen sie sich, was sie halt als den Wert gesagt haben, ja, deine Frau ist so und so viel wert, hier der Fernseher ist so und so viel wert, haben die alles mitgenommen, was sie wollten. Pech gehabt. Ja. Oder sie haben dich umgebracht.
Auch Pech gehabt.
Ja, okay. So, in Deutschland wirst du finanziell ruiniert, aber dann machst du halt Privatinsolvenz. Man stirbt halt nicht komplett, ja, aber es ist trotzdem schlecht. So, okay. In jedem Fall ist das eine schlechte Situation. Sie haben wieder nichts gefangen. Und wenn ich so in der Bibel lese, die erwähnen immer nur die Geschichten, wo sie nichts fangen. Ich habe den Eindruck, das waren voll die Loser. Ja, aber es waren sie nicht. Die konnten fischen, es waren Fischer, sie waren Profis in ihrem Gebiet. Jetzt haben wir ja diese Szene, dass Jesus kommt, erstes Mal, wo er ihnen begegnet. Petrus sitzt im Boot, die haben nichts gefangen, die waren mit den Nerven am Ende, sie hatten keinen Bock mehr. Und Jesus sagt, fahrt noch mal raus und fischt. Petrus antwortet ja auch und sagt, wir haben die ganze Nacht durchgefischt, weil er eben ein Profi ist und weiß, wie man es macht. Erklärt er es hier noch einmal, nachts fängt man die Fische. Da sind sie dann nämlich an der Oberfläche, da sind sie aktiv, die sind nachtaktiv. Tagsüber fängt man da nichts. Ja, und wir haben die ganze Nacht gefischt und da war nichts. Der See ist leer gefischt, ja, da ist nichts. Aber Petrus war mit den Nerven so am Ende, dass er keine Lust hatte zu diskutieren. Also sagt er, weil du es sagst, Meister, wir gehen. Und sie gehen, sie ziehen die Fische, was passiert? Die Netze sind am Reißen. Ja? Petrus' Reaktion daraufhin, er versteht, er hat es hier nicht mit einem Menschen zu tun, sondern mit jemandem, der heiliger ist als ein normaler Mensch. Er wirft sich vor ihm nieder und sagt, geh von mir weg, ich bin ein sündiger Mensch. Hat er verstanden in dem Moment. Jesus tröstet ihn, nimmt ihm die Angst und sagt, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Folgt mir. Die alle sind ihm gefolgt. Und jetzt sind wir beim See Tiberias, ähnliche Szene. Die gehen ihrer Professur nach, sie gehen alle fischen, sie fangen nichts. Da taucht wieder jemand auf. Spoiler, es ist Jesus. Er fragt, habt ihr was gefangen? Nein, haben wir nicht. Und er sagt, dann werft das Netz auf der rechten Seite aus. Okay, sie werfen es auf der rechten Seite aus. Das erste Mal, als ich es gelesen habe, dachte ich mir, was für ein Schwachsinn, ja. Als ob so im Fischerhandbuch stehen würde, Paragraph 3. So, wenn du die ganze Nacht nichts gefangen hast, dann werf das Netz auf der rechten Seite aus, um den fehlenden Fischfang zu kompensieren, ja. Also Trick 17 der Fischer, also nach dem Motto, ja. Nee, ist Quatsch. Aber sie machen das, volle Fische. Diesmal reißen die Netze noch nicht einmal. Also es sind mehrere Wunder, die da im Spiel sind. Die haben ja dann die Fische gezählt, über 150 Stück, ne, an großen Fischen, sagen die ja. Die kleinen brauchten sie gar nicht mehr. Sie haben nur noch die großen Fische behalten. Wahnsinn, diese Geschichte. Und das Schöne, was mich daran, also das ist eine Sache, die ich schön finde. Jesus arbeitet mit seinen Jüngern, mit Insidern. Kennt ihr diesen Begriff? Insider haben wir früher gesagt, als wir noch jung waren. Ich weiß nicht, ob man das heute noch sagt. Ja. Aber Insider, ja, der, bei mir und meinem Bruder, wenn man mir und meinem Bruder zuhören will, versteht man eh nichts, weil wir nur mit Insidern reden. Er sagt einen Satz, wir beide lachen uns kaputt. Ich mache eine Bewegung, wir beide lachen uns kaputt. Das sind Insider. Wir haben was zusammen erlebt, wir haben eine Menge zusammen erlebt. Und wir sind so nah beieinander, wir verstehen uns. Wir brauchen gar nicht mehr viel sagen. Manchmal reicht ein Blick und wir lachen schon wieder. Ja, Insider. Und das, was Jesus mit den Jüngern hat, das sind Insider. Natürlich so ein bisschen auf Götterniveau, ja, so hier volle Netze mit Fischen. Aber wie süß er mit ihnen kommuniziert. Was ich glaube ist, dass Gott auch mit dir, mit Insidern kommuniziert. Es gibt eine bestimmte Art und Weise, wie du und Gott miteinander kommunizieren. Denk darüber nach. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus jeden Tag etwas zu dir sagt. Davon bin ich überzeugt. Und die Frage ist, ob ich immer erkenne oder immer höre. Wisst ihr, was ich meine? Also höre ich immer zu. Aber irgendwann entwickelt ihr so eine Sprache miteinander, wo du verstehen wirst, was er von dir möchte. Wo er auch gar nicht mehr viel sagen muss. Oder manchmal ein Satz reicht. Oder eine Geste. So wie hier. Ja. Und sie haben sofort erkannt, ja klar, es ist Jesus. Das Schöne ist, Petrus sofort, und daran sehe ich halt, dass er halt so ein Herzensmensch war. Ja. Der hat Jesus so geliebt. Der konnte noch nicht mal warten, trockenen Fußes da anzukommen. Nein, der muss sofort ins Wasser springen und schwimmt zu seinem Herrn und Meister, für den er einfach alles liegen lassen hat, dem er sein Leben lang nachgefolgt ist, für den er sterben wollte, wenn es hart auf hart kommt. Für den er sogar töten würde, wenn es hart auf hart kommt. Petrus hat Jesus so geliebt. Jesus ihn ja auch. So, Jesus liebt dich ja auch. Er ist dir so nah, er ist dir so close. Und bei Petrus war es so, er hat dann, wie kann man so einer Liebe auch widerstehen, ne? Wenn man Jesus nachfolgt und ihn kennenlernt? Ich beneide sie schon fast, die Jünger, an der Stelle. Aber wir haben ja Gott, Gott ist ja in uns, er wohnt ja in euch, er ist ja mit uns vernetzt, er hat ja Kontakt zu uns. In jedem Fall, Petrus kommt dort an und dann heißt es in dem Johannesevangelium, begegnet Petrus ja so seinem damaligen Trauma. Also Johannes, im Johannes heißt es, er steht dann an einem Kohlefeuer. Und das Wort Kohlefeuer verwendet er zweimal im Evangelium. Das zweite Mal ist hier an der Stelle im letzten Kapitel. Das erste Mal ist das, wo er sein traumatisches Erlebnis hatte. Und das war kurz bevor Jesus gekreuzigt worden ist. Da gab es eine Szene, die haben miteinander gekämpft. Jesus hat sich wegschleppen lassen gegen die Erwartung von allen. Und dann sind sie abgehauen. Petrus ist aber immer noch irgendwie in der Nähe so hinterhergekommen und wollte gucken, wie sich die ganze Sache entwickelt und hat noch nach einer Situation oder Chance gesucht. Ja, aber dann auf einmal kamen Leute und haben gemeint, hey, du bist doch der Jünger von ihm. Und dann hat er Jesus verraten. Und dann, als er Jesus verraten hatte, Jesus hat ihm ja auch vorher schon gesagt, du Petrus, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten. Ja, und dann ist das passiert. Ehe der Hahn gekräht hatte, hat er ihn dreimal verraten. Er rennt raus, er sieht Jesus. Er meint bitterlich, heißt es an der Stelle. Vorher zieht er ein Schwert und will die Leute kaputt machen, weil sie seinen Jesus anfassen wollen. Danach schwört er, kennt diesen Mann nicht. Boah, ist das bitter. Und ich meine jetzt nicht, um auf Petrus zu zeigen, so, oh, was für ein Loser, darum geht's mir nicht. Sondern ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wie der sich fühlen muss? Das muss absolut schrecklich gewesen sein. In seiner Haut will ich nicht stecken, tue ich aber. Du vermutlich auch. Und zwar in den Momenten, wo du nicht mehr in den Spiegel schauen willst. Das ist so ein Moment. Das ist das, was Petrus hier erlebt hat. Er hat etwas gemacht, wofür er sich so geschämt hat, dass sein Herz gebrochen ist. Wir werden auch gleich sehen, warum und was noch danach passiert ist, wie Jesus mit ihm reden musste, welche Therapie er hier eingesetzt hat. Petrus war hier in einer Situation, wo er den er am meisten geliebt hat, für den er alles aufgegeben hat, verraten hat. Ich weiß nicht, wer von euch mal einem Menschen richtig hart wehgetan hat, dass du dich dann so geschämt hast, keine Ahnung für wie lange, ja, für einen Tag, eine Woche, je nachdem, wieso dein Charakter ist, ja, oder ob dir vielleicht mal richtig hart wehgetan worden ist von einem Menschen, den du sehr geliebt hast, den du vertraut hast, der dein Vertrauen missbraucht hat, oder umgekehrt, du hast Vertrauen missbraucht, oder du hast Gott verraten auf eine Art und Weise, dass du dich vor ihm geschämt hast. Ja, und jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir mit ihm in einem Boot sitzen. Jeder von uns ist vermutlich schon mal, also ich schon mehrmals, an den Punkt gekommen, wo er Gott so wehgetan hat, also ist ihm auch bewusst geworden, dass er Gott wehgetan hat und dass er sich dafür unglaublich geschämt hat. Kennt ihr das, so dieses so, ah, jetzt habe ich das gemacht, schon wieder, ja. Also, man spricht von dieser Sünde, die man immer wieder tut. Und es gibt Menschen, die leiden an Sünden, die sie immer wieder machen. Süchte, Zwänge, Zwangsgedanken, Zwangshandlungen, ja. Das ist wie eine Krankheit. Das muss man auch so nehmen, wie eine Krankheit, ja. Gott will dich da befreien. Er will die Ketten sprengen. Er befreit dich. Er befreit dich von diesen Zwängen, von allen Krankheiten. Er will dich freimachen, er will dich gesund machen. Definitiv. Amen dafür. Aber er will dich auch befreien vor der Scham, die du empfindest. Die hat er auch mit ans Kreuz genagelt. Das hat Jesus mitgenommen. Weil die Schmach und die Schande hat er schon dafür getragen, damit du es nicht mehr tragen musst. Und jetzt schaut mal, was bei Petrus passiert. Er kommt und hat dieses traumatische Erlebnis. Ist an dem Kohlefeuer. Flashback. Direkt. Später kommt auch noch das mit der Frage. Dreimal fragt Jesus ihn, ne? Liebst du mich, Petrus? Ja, also ihr merkt, die Szene bezieht sich schon so auf die Szene davor, was jetzt hier so passiert. Und Petrus ist jetzt erstmal am Kohlefeuer. Jetzt kommt aber der erste Satz von Jesus. Lass uns frühstücken. Da ist nichts mit so, ey Petrus, was war denn das davor? Ne? Erinnerst du dich noch, was ich dir gesagt habe? Bevor der Hahn kräht und so? gar nichts. Das Erste, was Jesus macht, ist, lass uns frühstücken. Warum? Weil das genau das ist, worauf Gott abzielt mit dir. Der will mit dir essen. Genau das beim Abendmahl. Es ist die Henkersmahlzeit von Jesus. Wir wissen, wie es in Gethsemane abging, wie er gebetet hat. Er hat Blut geschwitzt, der war fix und fertig. Vorher, was hat er dann zu seinen Jüngern gesagt? Du sagst, ja, mich erwarten so ein paar Dinge. Mich hat's begehrt innerlich, dass ich nochmal mit euch esse. Ja, also, wonach er sich sehnt, was Gott wirklich möchte mit dir, und das lesen wir in Offenbarung 21, kein Tod, kein Leid mehr, kein Geschrei. Gott wohnt mitten unter seinen Menschen, seinen Kindern. Er will Gemeinschaft mit dir. Lass uns frühstücken. Keine Umwege. Nichts so irgendwie, Petrus, verbessere deinen Charakter. Petrus, lies in der Bibel. Nein, Petrus, lass uns frühstücken. Ja, lass uns zusammen essen. Ich möchte Gemeinschaft mit dir, Petrus. Ich möchte Gemeinschaft mit dir. Jesus möchte Gemeinschaft mit dir. Wie viele von uns Christen leben die ganze Zeit diesen Lifestyle? Gott, ich muss noch besser werden, Gott. Ja, aber das ist zweitrangig. In erster Linie musst du Gemeinschaft mit Gott haben. Dafür bist du geschaffen worden. Ja, Amen. Gott hat dich geschaffen, weil er Spaß an dir hat, weil er Freude an dir hat, weil du ihm Freude machst. Du bist sein Kind. Ich liebe meine Kinder. Meine Kinder sollen sich auch benehmen, das ist richtig. Aber in erster Linie liebe ich sie. Mir geht es doch nicht darum, dass sie wie Roboter alles richtig machen. Ich habe Spaß an denen. Ja, das ist eigentlich logisch. Aber irgendwie läuft es trotzdem meistens schief. Ja. Und so eben auch hier. Und was passiert jetzt? Jesus hat eben mehr Arbeit, weil wir es nicht verstehen. Da muss Jesus eben eine Therapiestunde mit uns machen, so wie bei Petrus dann auch. Aber zuerst wird gegessen, wenn mit Gott, ja, also Gemeinschaft mit Gott, darum geht's. Das ist das Sinnbild, ja. Gott will mit dir essen, Gott will mit dir Gemeinschaft haben in erster Linie. Das bedeutet, das geht aber nur, wenn du bereit bist. Ich nehme jetzt mal das Kohlefeuer als Symbol für deine Schande, okay? Das Kohlefeuer ist jetzt deine Schande, deine Scham, deine Sünde. Essen mit ihm klappt nur, wenn du Jesus auf deinem Kohlefeuer das Barbecue grillen lässt. Versteht ihr? Also Gott nimmt dein Kohlefeuer, macht darauf eine Grillparty, damit ihr essen könnt. Ohne Umwege. Es gibt auch andere Bilder. Gott nimmt den Mist und düngt damit den Garten, damit schöne Blumen wachsen. Ja, so kann man das auch sagen. Das ist es, worum es geht. Das ist für mich theologisch total wichtig geworden. Lasst uns frühstücken. Das Erste, was Gott mit dir möchte, ist Gemeinschaft. First, Gemeinschaft mit Jesus Christus. Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es. Damit du Gemeinschaft mit ihm haben kannst, nimm dein Kohlefeuer, gib es Jesus. Es gibt Sünden, die sich tatsächlich lange ziehen. Oh, wie soll ich das verdeutlichen? Manche Christen sagen so, ah, jetzt habe ich, die sagen gar nicht die Christen, das ist eigentlich der Teufel, der das sagt. Aber die flüstern den Christen das so in den Kopf, ja. Du hast so bewusst an Gott gesündigt, jetzt kannst du nicht mehr zurückgehen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Oder vielleicht so im Kopf gehört oder so? Ja, ich kannte das. Mein Gott hat mich durch meine Kinder unterrichtet, ja. Da war dann eine Szene mit meinem Sohn, der hatte der sah eh schon aus wie ein Superstar als Baby schon. Mit seinem Babyspeck lief er dann so rum, wie so eine Ente, gerade laufen gelernt. Und da war ein Schrank, den haben wir nicht abschließen können. Da drin waren aber Gläser. Also durfte er nicht ran, weil er nicht weiß, wie man damit umgeht. Er ging dann an den Schrank, der hebt so sein Speckärmchen, will so an den Schrank ran. Und ich schreie ihn an, Malik, da darfst du nicht dran. Der guckt mich voll erschrocken an, was geht denn jetzt mit dem Papa, ja? So nach dem Motto, ja. Und ich so, da darfst du nicht ran, da sind Gläser. Ich erkläre ihm die ganze Prozedur. Der hat eh nichts verstanden. Aber was er verstanden hat, ist, aus irgendeinem Grund hat Daddy ein Problem mit dem Schrank. Also lasse ich den Schrank in Ruhe. Ja, und dann geht er zu den Bauklötzen, hebt sein Speckärmchen dorthin und spielt mit den Bauklötzen. Ich saß da, stolz. Mein Sohn hört auf mich. Ich war so stolz. Ja, nach ein paar Tagen hat er es vergessen. Vergessen. Da ging er wieder, war am Spielen, er ging wieder zu diesem Schrank, hebt sein Speckärmchen hoch, will dann an den Schrank ran. Und ich wieder das gleiche. Malik, er erschreckt sich wieder. Ich erkläre ihm, mach ihm die ganze Predigt. Ba, 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 ba. Und während er sich noch das anhört, macht er die Tür auf, während er mich anschaut. Und guckt mich an, so nach dem Motto, und was jetzt? Das war eine bewusste Sünde. Liebe Geschwister, ich hatte keine Wahl. Ich habe ihn direkt aus dem Haus geschmissen. Was ein Quatsch. Ich würde doch niemals, ja klar hat er sich bewusst versündigt, ich habe ihn natürlich auch erzogen, er muss lernen, das ist wichtig. Warum? Weil wenn er die Gläser umwirft und da reinfällt, ja, das sieht gar nicht, damit hört der Spaß auf. Ja, Sünde tötet, da hört der Spaß auf. Natürlich erzieht uns Gott, weil er nicht will, dass wir sterben. Ich lasse meine Kinder auch nicht in die Steckdose fassen, dann gibt es einen Anpfiff, ja, weil ich nicht will, dass er stirbt. Ich lasse meine Kinder auch nicht den Stock von der gegenüberliegenden Straßenseite holen, weil es Autos gibt. Und er dann stirbt. Wenn ich ihm auf die Finger hauen muss, damit er nicht stirbt, dann haue ich ihm auf die Finger. Damit er nicht stirbt. Weil ich will, dass er lebt. Weil ich meinen Sohn liebe. Und weil es Autos gibt. Auch wenn er nicht dran geglaubt hat, als ich es ihm erklärt habe. Aber ja, es gibt Autos und ja, sie töten vor allem bevorzugt Kinder. Weil sie Kinder nicht sehen, wenn sie zwischen den Autos rausrennen. Ja, das ist eine echte Szene. Ich habe ihn fast verloren wegen so einer Sache. Da hatte ich einen Schock gekriegt. Das war der Wahnsinn. Gott muss auf so viele Sachen aufpassen. Es gibt so viele Dinge hinter den Kulissen, die uns töten wollen. Wir haben keine Ahnung. Es gibt so viele böse Kräfte und Wesen, die uns umbringen wollen. Wir haben keine Ahnung. Dann passt auf uns auf. Es gibt Autos, ja, die wollen dich umbringen. Ich formuliere es mal so. Ja. Und Gott, pass auf, dass du nicht rüberrennst, weil da ein Stöckchen liegt, was du einsammeln möchtest, damit du nicht platt gemacht wirst. So läuft das manchmal. Das Problem ist, so ein kleines Kind sieht das mit dem Auto nicht und versteht das nicht. Erst wenn es älter wird, dann checkt es das langsam. Und so ist es mit uns vielleicht auch. Es gibt vielleicht ein paar Dinge, die checken wir nicht, die können wir nicht sehen, weil wir halt nur dreidimensionale kleine Menschen sind. Aber Gott, dieses überdimensionale göttliche Wesen, das eben alles sieht und erkennt und versteht, das sieht eben auch die ganzen anderen Angriffe und Gefahren, die da sind. Und er weiß eben auch vom Teufel und seinen gefallenen Engeln, die auch so uns gerne an die Wäsche wollen. Und er bewahrt und beschützt uns. Und es gibt da kosmische Regeln. Und da versucht er uns durchzuboxen. Und boxt die anderen weg, damit wir nicht geboxt werden. Ist nicht einfach für ihn. Aber es funktioniert, wenn wir ihm vertrauen. So lange funktioniert das. Oder, wie es im Neuen Testament steht, Pistis, das Wort, ja, für Vertrauen, ist das gleiche Wort auch für Glaube. Wenn wir ihm glauben, ja, dann klappt das. Wie ist es jetzt mit Petrus? Petrus ist an dieser Stelle und Jesus muss dann Arbeit machen. Warum? Freimar fragte ihn, liebst du mich? Und ihr wisst, wie die Geschichte dann ausgeht. Ja, er sagt es, irgendwann wird er traurig. Warum hatte Jesus das gemacht, habe ich mich gefragt. Und aus einem ganz einfachen Grund. Die Beziehung zwischen Petrus und Jesus war belastet. Die Beziehung zwischen Petrus und Jesus war belastet. Warum? Weil Petrus diese Schande immer noch mit sich getragen hatte. Er konnte es nicht abgeben. Er war so belastet von dieser Schmach der Sünde, von diesem Fehler, den er gemacht hat, dass die Beziehung zwischen ihm und Gott belastet war. Ihr Lieben, nehmt das Kohlefeuer aus eurem Leben und gebt es Gott ab. Warum? Weil er dafür bezahlt hat. Es gehört ihm. Er hat ein Recht darauf, das zu nehmen, wofür er bezahlt hat. Ja. Gebt ihm das ab. Und belastet eure Beziehung zwischen euch, zwischen dir und Jesus. Belastet die nicht mehr. Sei frei vor ihm. Freimütig, untadelig, unverklagbar. Denn das bist du, laut Schrift. Du stehst unverklagbar vor Gott, weil er für dich bezahlt hat. Du bist rein. Das war es ja umsonst, was Jesus gemacht hat. Er hat doch seine Reinheit abgegeben an dich und hat deine Unreinheit auf sich genommen. Das ist da passiert, am Kreuz in Golgatha. Und diesen Tausch darfst du annehmen, weil Jesus das so möchte. Er will das. Weil er weiß, dass ich, dass du, dass wir das brauchen. Damit wir uns nicht vor ihm schämen und in eine gute Beziehung mit ihm kommen können. Das ist der einzige Weg, dass wir in eine unbelastete Beziehung mit ihm kommen können. Lass uns unser Kohlefeuer abgeben und an Jesus Christus gehen. Ich sehe hier in der Gemeinde, ihr seid sehr, sehr flexibel und spontan. Deswegen möchte ich auch euch spontan einladen, flexibel dazu einladen, dass ihr für ein paar Momente darüber nachdenkt, wo es Kohlefeuer in eurem Leben gibt, wo es Sachen gibt, die ihr Jesus nicht abgegeben habt, aus Angst, aus Scham, aus Schande. Jesus will das nehmen, er will mit dir frühstücken, er will mit dir essen zusammen. Denke für ein paar Sekunden darüber nach. Wir müssen es nicht laut beten, aber es geht jetzt um ein leises Get-Together zwischen dir und Jesus Christus. Ich lade dich ein, es jetzt zu tun. Denke über dein Kohlefeuer nach. Gib es Jesus ab. Du darfst und du sollst frei vor Gott, dem Vater, treten durch Jesus Christus. Gepriesen sei Jesus Christus und Gott, unser Vater. Amen.